Das ist zwar auch wieder nur einer von hunderten von Fällen, aber der hat damals auch schön Aufsehen erregt.
Dann ist es schon toll, weil sie spüren, dass sie nämlich sich selbst helfen können. Und das war für mich wirklich, das war für mich das absolute Aha-Erlebnis.
Nach den 20 Minuten hat er beide Knie strecken können. Da hat er schon mal Aha. Und das ist halt eine Riesenchance und das ist ja auch der Grund, warum bei uns inzwischen viele Psychotherapeuten auch ganz genau aus diesem Grund an der Ausbildung teilnehmen.
Herzlich willkommen zu Die Liebscher und die Brachts. Der Podcast mit Roland Liebscher-Bracht und Dr. Petra Bracht.
So, heute erfüllen wir hoffentlich einen von euren Wünschen, weil ihr wolltet gern mal ein paar Lieblingspatientengeschichten von uns hören. Also wir machen das jetzt mal und ich bin gespannt, wie das so ankommt, weil es ist ja schon nicht so ganz einfach. Das kann ja auch sein, dass man dann sagt, ja, jetzt beweihräuchern sie sich selbst. Nee. Also darum geht's überhaupt nicht. Mann. Aber ich finde es schon auch ganz spannend, was solche Erlebnisse mit mir gemacht haben. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Mhm. Und ich bin auch mal gespannt, wie das so für dich ist. Roland, fällt dir
denn... Also wir sind auch überhaupt nicht vorbereitet, gell? Wir hätten ja erst aus diesen Tausenden von Stories, die wir die letzten 38 Jahre erlebt haben, hätten wir es irgendwelche raussuchen können und in den Aufzeichnungen nachblättern, um ehrlich zu sein. Wir haben es versäumt, diese ganzen Sachen, die passiert sind, aufzuschreiben. Also wir haben zwar diese Statistik gemacht, wo wir in den Ausbildungen immer genau nachvollziehen, wie viel der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf 0 bis 30 sind am Schluss. Und da haben wir ja total tolle Zahlen. Aber die Einzelfälle, die eigentlich auch so spannend sind, mal zu hören, um sich selbst darin zu sehen, die haben wir nie irgendwie schriftlich notiert. Wir hätten ein richtig dickes Buch schreiben können. Aber ich sage immer, es ist vielleicht gar nicht so schlimm, dass wir es nicht gemacht haben, weil wenn niemand dabei war bei diesen ganzen Stories, dann werden die wenigsten sowieso geglaubt. Mhm. Weil da sind Sachen dabei, die würde ich wahrscheinlich auch in Frage stellen, wenn ich sie nicht selbst erlebt hätte. Weil die einfach so was von, ja, erstmal nicht nachvollziehbar sind. Wie kann denn das funktionieren? Wie kann das denn sein, dass man sich schwer oder auch Frau sich schwer vorstellen kann?
Ja, aber was wir jetzt gerade auch gemacht haben, vielleicht erinnerst du dich, vor 2-3 Wochen haben wir tatsächlich Videos gedreht mit Testimonials, also mit Menschen.
Ja.
Die sich aufgrund eines Aufrufes von uns gemeldet haben. Wir wollten nämlich wissen, hey, gibt's eine Geschichte bei dir, wie Liebscher und Bracht dir hat helfen können. Mhm. Und da könnt ihr mal gespannt sein, weil die werden jetzt, ich denke, innerhalb des nächsten halben Jahres oder so, veröffentlicht. Ich weiß es nicht genau, aber das war super spannend. Also, die haben mich sehr berührt und das ist genau das, was immer passiert. Aber weißt du was, wenn du jetzt gerade sagst, dass du jetzt nicht, dass du vielleicht jetzt gerade nicht weißt, wie du anfangen sollst. Ich weiß eine Geschichte. Ich weiß nämlich eine Geschichte, aber die musst du erzählen. Hä? Wir sind,
du
ja.
Du weißt eine Geschichte, aber ich muss
die erzählen. Die weißt du noch besser, weil es hat was mit dir zu tun. Aha, es hat was mit der Schmerztherapie zu tun.
Okay.
Wir sind nach Indien gefahren.
Ja.
Du erinnerst, nicht gefahren, sondern geflogen.
Ja.
Du erinnerst dich. Und kannst du dich noch an den Purser erinnern?
Ja.
Ah, genau. Und die Geschichte, ich glaube.
Also ja, die fand aber die ich war jetzt nicht so, das ist halt eine von Tausenden. Mhm. Ja, es war halt, also wir sind da hingeflogen.
Ja, ich fand die schon.
Und dann kam der Purser, der uns betreut hat. Und der sagte, oh, Liebscher Bracht, sind Sie das? Und ich glaube es ja nicht. Und wie toll, dass Sie dabei sind. Und so und so und so. Und da wollten wir natürlich wissen, warum er so angetan ist, uns wiederzuerkennen und warum er sich so freut, dass wir bei ihm da in diesem betreuten Teil, wo er die Aufsicht hatte, dass wir da sitzen. Er sagte, ja, er wäre ein totaler Fan von uns. Er wäre zwar nie in irgendeiner Therapie gewesen, aber er wäre ein totaler Fan, weil er würde seit, wie lange hat er gesagt? Seit Jahren schon, seit 3-4 Jahren, sowas habe ich in Erinnerung, würde er die Übungen machen. Und es hätte ihm nichts geholfen, nichts hätte ihm geholfen, er wäre überall gewesen und er wäre auch, weil er viel unterwegs ist, auch im Ausland zu irgendwelchen Koryphäen gegangen, Rückenschmerzen waren es, glaube ich, gell?
Ganz genau.
Und ja, und da hätte er die Übung von uns angefangen und schon beim ersten Mal hätte er gemerkt, oh, da tut sich ein bisschen was, Und hat es regelmäßig gemacht, dann war alles weg und er war super begeistert. Aber Peter, ich muss ehrlich sagen,
Roland,
die Geschichten,
es war,
da
gibt's also, sorry, also wie du das jetzt so lapidar da erzählt hast, so war es nämlich überhaupt nicht.
Ja, okay, dann erzähl.
Also dieser Mann, der kannte uns, der hat auch immer regelmäßig irgendwelche Übungen gemacht,
ja,
aber jetzt nicht besonders, sondern immer war, was ihm irgendwie
also
bei den YouTube-Videos aufgekommen ist. Doch, unsere,
so,
aber nicht speziell, weil er hatte keine Schmerzen.
Ah, okay.
Und
hab ich vergessen.
Dieser Purser war ja nicht nur Purser, sondern war auch Tierarzt. Kannst du dich noch erinnern?
Richtig,
ich fand diese Kombination,
ein, ja,
ich fand die so super spannend. Es war so ein sympathischer Mensch noch dazu. Und er hat gesagt, er hat dann von heute auf morgen Wahnsinns-Rückenschmerzen gekriegt. So war es nämlich, Wahnsinns-Rückenschmerzen. Und dann hat er da eine Übung gemacht, weil die wollten ihn alle operieren. Die haben gesagt, wir müssen sie operieren, das kriegen sie sonst nicht weg. Und er hat gesagt, nein, das macht er nicht. Und dann hat er die Übungen gemacht, ganz regelmäßig, und war innerhalb kürzester Zeit, das weiß ich jetzt auch nicht mehr, ich glaube 2 Monate, 3 Monate, war der völlig frei von Rückenschmerzen. Dann hat er erzählt, dass er das all seinen Kollegen und Kollegen empfehlen würde. Und das fand ich natürlich super toll. Und es ist auch so, dass wenn wir fliegen, tatsächlich uns ganz viele Leute immer ansprechen, besonders ja, dich, Roland, natürlich, weil die dich viel mehr kennen als mich, und dass sie dir dafür danken. Apropos danken, also da muss ich jetzt auch mal was dazu sagen. Du liebst es ja, wenn du irgendwo, wo du bist, angesprochen wirst,
ja,
weil du der Roland Liebscher Bracht bist. Warum
nicht
liebst
deswegen,
du das eigentlich?
Warum ich das liebe, weil ich dann merke, dass das, was wir im Kopf haben, dass alle Menschen erfahren sollen, dass sie sich selbst helfen können, dass das funktioniert und dass die Übungen machen und dass sie begeistert sind und sich dann freuen, mir das erzählen zu können. Und viele kommen ja auch und sagen, ich will sie gar nicht stören, ich will nur Danke sagen.
Genau.
Ich will
genau,
nur Danke sagen und hören Sie bitte nicht auf, machen Sie bitte unbedingt weiter. Ich habe sie schon so vielen Menschen empfohlen und das hört man immer wieder. Und das freut mich halt, weil dieses Feedback zeigt mir, dass die Botschaft ankommt. Es könnte ja auch sein, dass das gar nicht rüberschwappt, ja, dass wir denken, wir machen tolle Videos. Und ich meine, klar, das ist jetzt, ich spiele damit ein bisschen rum jetzt. Wir wissen es natürlich, dass es ankommt, weil wir kennen ja die ganzen Kommentare unter den Videos. Ja. Aber das dann so live zu hören von Menschen, die wirklich vor einem stehen, in Präsenz, nicht auf dem Bildschirm, das ist natürlich der Hammer, weil in dem Moment, ja, ich weiß dann einfach, die Botschaft kommt an und das freut mich und deswegen freue ich mich über jeden, der mich anspricht. Und wenn einer von euch zuhört, mich irgendwo sehen, am Flughafen meistens, ja, oder irgendwo in der Öffentlichkeit, bitte scheut euch nicht, mich anzusprechen, weil ich freue mich total. Ich freue mich total, ich fühle mich auch nicht belästigt, überhaupt nicht. Ich freue mich einfach über das Feedback, weil es dann zeigt, dass es funktioniert, was wir machen.
Da fällt mir schon wieder was ein zu deiner Therapie. Das hat mir nämlich eine Frau erzählt.
Therapie.
Ja, es stimmt, ja.
Klar,
aber ich meine, du bist schon eher das andere. Ja,
aber
genau. Aber du, also hat mich eine Frau angesprochen. Ich war einkaufen und dann hat sie gesagt, meine Güte, sie sind ja die Frau Dr. Bracht und die Schmerztherapie und das ist so toll und ihr Mann, der hat mir geholfen. Und dann habe ich gesagt, ja, erzählen Sie mal. Und dann sagt sie, ja, ich habe die Übungen gemacht. Und dann habe ich ihren Mann getroffen an der Tankstelle und habe mich bedankt bei ihm. Und dann hat sie gesagt, und dann habe ich auch noch zu der Zeit habe ich noch Schulterschmerzen gehabt. Und wissen Sie, was Ihr Mann mit mir gemacht hat? Kannst du dich noch erinnern
ja,
an die
ja,
Story?
Weiß,
was
glaub,
hast du gemacht?
Ich habe irgendeine Übung gezeigt.
An der Tankstelle?
Ja, genau.
Und
das mache ich immer.
Ja, eben. Und das finde ich
ja
schon irgendwie.
Wenn mich jemand anspricht und sagt, er hat Schmerzen, muss ich ihm ja was sagen. Kann ich nicht sagen, okay, schönen Tag noch und tschüss.
Schon verrückt, oder? Also
ich
finde
es ganz normal. Ich finde
es schon
menschlich und normal.
Ich finde es schon verrückt.
Aber es geht ja, weil eine Story fällt mir ein. Es geht ja um irgendwie berührende und ergreifende Stories, glaube ich, ne? Oder was sagt das Skript? Berührend, ergreifend
ja,
und so.
Ja, ja.
Und da war also es gab Dutzende, Hunderte gab's. Die waren alle ergreifend, weil es ja jedes Mal so eine Art kleine Lebensrettung ist, was da passiert, wenn die Leute vorher über Jahrzehnte oder Jahre zumindest gelitten haben und dann nicht mehr leiden müssen und merken, wow, das Leben kann ja ohne Schmerzen weitergehen. Das ist ja wie eine Neugeburt. Und das war eine Ausbildung in Tarifa, in Spanien, haben wir da eine gemacht. Und es kann sogar sein, dass es eine schmerzfreie Woche war, ich weiß nicht genau. Vielleicht war es auch eine Schmerz. Nee, es war eine Ausbildung. Und da war eine Dame, und wir notieren ja immer am Anfang der Ausbildung, was für Schmerzen mitgebracht werden von den Ärzten, Physios, Heilpraktikern oder auch von denen, die als Quereinsteiger da sind. Und das wird alles notiert und dann genau beobachtet in der Ausbildungs-, in den Tagen der Ausbildung, um dann zu sehen, was für ein Ergebnis wir haben. Und sie war die absolute Gewinnerin in der Länge des Schmerzzustandes, weil das war über 50 Jahre, ich glaube 52 Jahre. Und sie war so Ende 60 und war als 12-jähriges Mädchen mit dem Fahrrad gestürzt.
Genau, die hat den Fahrradunfall gehabt.
Die hat einen Fahrradunfall und hat sich den Schädel gebrochen, Schädelbruch, wie auch immer. Und ganz schlimm und Krankenhaus und so weiter und so fort. Und hatte seitdem so gut wie täglich Kopfschmerzen und Migräneattacken. Und das über 50 Jahre lang. Und hat natürlich alles versucht, hat alles gemacht. Es hat nichts geholfen, manchmal wurde es besser, manchmal war es wieder schlechter und so. Und ich habe dann wirklich, ich habe die Frau bestimmt 15 Mal gefragt, ob sie das wirklich die ganzen Jahre hatte. Und sagte, ja, immer. Ich bin damit eingeschlafen, ich bin damit aufgewacht, ich habe mich daran gewöhnt, ich habe es teilweise kaum ausgehalten, aber ich habe es immer gehabt in dieser Zeit. Naja, und dann haben wir, wie wir das machen, auch während der Ausbildung halt behandelt. Und haben das dann runterfahren können. Und dann war diese Zeit rum, diese 4 Tage. Und dann hat sie, glaube ich, nur 10-20% gehabt. Und das ist immer das, was wir versuchen zu erreichen, was auch oft gelingt, auch wenn es schon so lange anhält. Ich meine, ich muss mal dazu sagen, ne, all diese Menschen, die jetzt denken, da hätte eine Chronifizierung stattgefunden. Ja? Also, wenn das nicht in 52 Jahren passiert, wann dann? Also, das musste chronifiziert sein, nach dieser Definition, die wir ja ganz anders im Kopf haben. Ja. Das war also ein 52 Jahre andauernder chronischer Schmerzzustand.
Also ich fand es ja schon erstaunlich, dass diese Frau überhaupt zu uns gekommen ist, muss ich sagen. Weil wenn jemand so eine Schmerzgeschichte mitbringt, und von denen gibt es viele, vielleicht nicht ganz so lange, aber auch ziemlich lange, die Leute glauben ja, dass sie bis zum Ende ihrer Tage mit diesem Schmerz leben müssen. Die haben ja gar keine Hoffnung. Aber ich glaube, wir haben es geschafft mit unserer Erklärung, auch mit dem, was andere unter den Videos schreiben, auch solche Menschen Hoffnung zu geben, weil sie merken, dass es ein völlig anderer Ansatz ist als das, was sie bis jetzt gelebt haben und was sie erfahren haben. Und das finde ich unheimlich schön. Endlich Hoffnung auch für Menschen, die chronische Schmerzen haben, dass die doch noch verschwinden können oder zumindest extrem reduziert werden können.
Ja, ob es chronische Schmerzen sind, ob es Arthrose-Schmerzen sind von festen Zuständen und so weiter und so fort. Ne? Also ich wollte gerade sagen, ich sehe es halt genau andersrum als du. Ich wundere mich gar nicht, dass jemand kommt, sondern gerade so jemand wie diese Dame, die ein ganzes Leben lang gelitten hat, die nimmt ja jeden Strohhalm, der irgendwie am Horizont erscheint.
Aber das ist jetzt schon so lange her, da waren wir noch nicht so bekannt, deswegen fand ich das schon sehr spannend. Ja, aber
sie war so bekannt, dass sie uns kennengelernt hat, dass sie uns gehört hat. Und das ist das Einzige, was zählt. Nein, auf jeden Fall, da kann man jetzt den einen Teil ziemlich kurz machen. Wir haben es geschafft, diesen chronifizierten Schmerz abzustellen, so gut wie gesagt, 10-20% Rest. Die war unglaublich glücklich und hätte es auch nicht für möglich gehalten und so. Das hören wir ja ganz, ganz häufig. Und dann guckt man in diese Augen und man weiß, man hat wieder eine Lebensqualität zurückgeben können, die eigentlich nicht mehr da war. Aber das eigentlich Rührende ist halt passiert danach dann. Ja? Also alle haben sich gefreut, dass der geholfen wurde. Vielen anderen wurde auch geholfen, wie das immer ist bei den Ausbildungen. Und dann gab es ein Abschlussessen am Abend. Und bei diesem Abschlussessen, das fand im Restaurant statt, und da war ein Klavier. Und die Frau hatte im Kurs irgendwann erzählt, sie würde Klavier spielen, weil das Klavierspielen hat mit zu den Tätigkeiten gezählt, die sie von ihrem Schmerz, ihrem Dauerschmerz abgelenkt hat. Und deswegen hat die sehr viel gespielt und hat sich damit sozusagen so ein bisschen in eine andere Welt, in die Musikwelt halt reinversetzt, um ihren Schmerz nicht wahrzunehmen. Und dann fängt die an zu spielen und es dauert keine 5 Minuten. Es war, glaube ich, sogar schneller. Und wir waren ganz ergriffen, weil die hat schön gespielt. Und plötzlich bricht sie ab, Tränen überströmt und keiner versteht, was los ist. Alle Pfiffer, oh, hat die wieder eine Schmerzattacke jetzt? Hat das Klavierspielen die Schmerzattacke ausgelöst oder so irgendwas? Das genaue Gegenteil war der Fall. Die hat total geweint und sagt, das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Jetzt weiß ich zum ersten Mal seit über 50 Jahren, wie mein Klavierspiel sich anhört. Und wir waren erstmal völlig verdutzt, weil wir haben gehört, dass sie schön spielt, aber sie sagte, sie hätte zum ersten Mal jetzt richtig gehört, wie das klingt, weil sie hätte es nie richtig gehört. Und jetzt, offensichtlich dadurch, dass wir diese ganzen Kontraktionen, diese ganzen Schutzkontraktionen, die sich da aufgebaut hatten im Schädelbereich und ich weiß nicht, was da alles eine Rolle gespielt haben mag, aber Gehörgang, Schädel ist ja ziemlich dicht alles. Dadurch muss es durch die Entspannungsvorgänge, die wir ausgelöst haben, muss es passiert sein, dass ihr Hörvermögen sich so verändert hat, dass sie völlig beglückt war, wie denn ihr Klavierspiel sich anhört. Sie hat dann gesagt, jetzt im Nachhinein, im Vergleich, käme sie vor, als hätte sie ihr Klavier immer durch einen Schleier gehört. Aber sie wusste nicht, dass es ein Schleier ist, weil sie hatte erst angefangen mit dem Klavierspielen später nach dem Unfall. Sie hat sich also nie original mit gesundem Schädel und gesundem Hörvermögen oder unverändertem Hörvermögen hören können. Und da haben viele mitgeweint. Ja? Also das war ein totales Erlebnis. Es hat auch nochmal gezeigt, auf wie vielen Ebenen so eine Schmerztherapie wirken kann, wenn es so eine ursächliche ist, wie das bei uns der Fall ist, weil eben letztendlich der ganze Körper zusammenarbeitet und zusammengehört, was da im Körper passiert. Ja. Also das war eine der schönsten Geschichten, die wir da erlebt haben, vor allen Dingen auch, weil es so, ja, wenn die mich vorher gefragt hätte, kann man da was machen nach 52 Jahren, da hätte ich gesagt...
Da hättest selbst du gesagt.
Da hätte ich gesagt, ich bin nicht sicher, wir können es gerne versuchen, weil das ist immer mein Motto, immer probieren, geht über studieren, immer versuchen, aber wenn ich hätte praktisch eine Aussage darüber abgeben sollen, wie groß die Chancen sind, hätte ich gesagt, also unter einem Drittel, ja, weil nach 52 Jahren, das ist ja total eine lange Zeit und... Das hat mich das irritiert mit
dem Piepsen. Das macht überhaupt nichts, aber ich sage euch gleich dieses Piepsen, weil ich musste auch noch mal ein bisschen was für uns tun. Ich habe nämlich auch Essen gekocht und einen Reistopf
aufgesetzt. Und ich habe geschnippelt, ja?
Und du hast geschnippelt, genau. Das fand ich auch super gut, weil sonst wäre es nämlich noch später geworden. Und das ist jetzt der Reis, der fertig ist, aber dass ein Reistopf ist, der kann da jetzt einfach drin bleiben und wir machen jetzt in Ruhe.
Der piept nur einmal, der fängt jetzt nicht an zu nerven.
Der hat vorhin schon mal gepiepst, nämlich 10 Minuten
nach dem Motto, bevor ich bin fertig. Warum hört mich
10 Minuten bevor er fertig ist, piept. Er. Das ist ein Slow-Cooking-Reistopf und deswegen...
Alles klar. Zurück zu dieser Dame. Ja. Was mir gerade auch dieser Fall wieder gezeigt hat und alle Therapeutinnen und Therapeuten, die mir zuhören oder Ärztinnen und Ärzte und so weiter, ja, bitte, also vor allen Dingen die bei uns die Ausbildung schon gemacht haben, aber auch die anderen eigentlich, nie einen Patienten intellektuell einschätzen und dann vielleicht entscheiden, die Therapie... Was immer ihr da anwendet, funktioniert nicht. Ich versuche es gar nicht. Weil ganz, ganz viele Dinge, die wir erfahren haben, haben wir deswegen erfahren, was diese Therapie, also unsere Therapie, nach Liebschorn bracht, was sie leisten kann, haben wir dadurch erfahren, dass wir auch in Fällen, wo wir gedacht hätten, da kann das nicht helfen, das geht überhaupt nicht, dass wir es trotzdem versucht haben. Trotzdem jeder Patientin und jedem Patienten die Chance geben, dass es sich verbessern kann. Weil es gibt keine Downside. Es gibt keinen Nachteil. Es gibt nur, der einzige Nachteil ist eine Stunde und was die Therapie halt kostet, ja. Die Investition.
Aber ich muss dazu noch mal was sagen. Also es geht nicht darum, dass wir dem Patienten Versprechungen machen, von wegen es wird gut werden oder so, weil das können wir überhaupt nicht. Sondern wir sagen, wir versuchen es. Und jetzt im Laufe dieser
wir sagen schon, dass die Chancen gut sind.
Ja, aber wir sagen nicht, dass es, also gerade bei dieser Frau hättest du niemals gesagt.
Das wäre ja ein Heilversprechen und das darf man ja nicht.
Das darf man
juristisch nicht und das darf man auch nicht aus ethischen Gründen.
Ja, finde ich
aber, auch. Aber was man schon machen sollte,
Hoffnung machen, ja, auf
natürlich,
jeden Fall.
Natürlich, natürlich.
Meine Güte, das wäre der Wahnsinn.
Ich kann es Ihnen nicht sagen, wir müssen es probieren, aber eben, die Chancen sind gut, weil wir haben schon viel erlebt, wo wir gemerkt haben, dass es funktionieren kann.
Vor allen Dingen, dass man es probiert, ohne dass was passieren kann. Das ist ja toll. Genau. Also man sagt jetzt nicht, wir machen jetzt eine medikamentöse Therapie, wir gucken mal, ob die greift oder nicht, wohl wissend, dass die ganz viele Nebenwirkungen hat. Das
wir
ist
sagen
bei uns
auch
ja
nicht,
gar nicht. Ne?
Wir sagen auch nicht, wir
die
machen
nämlich
jetzt
gar keine.
Wir sagen auch nicht, wir machen jetzt eine OP und gucken mal, ob es hilft, sondern wir sagen, wir drücken ein paar Punkte und machen ein paar Übungen. Hinterher, das Schlechteste ist, dass es genauso ist wie vorher oder es ist besser. Und da lassen sich die meisten drauf ein, weil es einfach von der Logik her probieren geht über studieren, ganz klar.
Also was ich auch sagen muss, also für meine Arbeit mit meinen Patienten, ich habe tatsächlich mit meinen Patienten auch gelernt.
Natürlich.
Wenn ich mir überlege,
bei jedem Patienten,
wie ich angefangen habe, ich habe ja von Ernährung, ehrlich gesagt, außer dass ich gut schon damals Bio eingekauft habe und nicht so viel Fleisch und nicht so viel Wurst gegessen habe, aber ansonsten habe ich nicht viel über Ernährung gewusst.
Ja, du hast dann das was war, du gelernt hast,
ja,
in deinen Ausbildungen umgesetzt direkt und dann direkt das Umsetzen, das Beobachten, was mit den Patienten und Patientinnen passiert, das hat dich in die richtige Richtung geführt immer
das
mehr.
Das fand ich schon super spannend und da bin ich auch heute einfach extrem dankbar, weil jeder fängt ja irgendwie mal an, ja, und wenn ich mir heute vorstelle, ich war, ich glaube, 28, als ich die eigene Praxis eröffnet habe, ja, da kamen echt Leute zu mir. Die haben mir vertraut. Die haben mir ihre Gesundheit anvertraut.
Ja, klar.
Ich war eigentlich ein Frischling. Ja, ich hatte mein Studium, ich habe meine Krankenhauszeit und ich habe in verschiedenen Krankenhäusern bzw. in Praxen noch gearbeitet und habe mich dann niedergelassen und war noch so jung. Und wenn ich mir überlege, was ich an Erfahrungen gewonnen habe in dieser ganzen langen Zeit, sind ja jetzt 42 Jahre, es ist ja unglaublich. Und deswegen immer noch bin ich so dankbar dafür, dass sich Menschen mir anvertraut haben. Das ist schon wirklich ein Geschenk gewesen. Aber, und da glaube ich, kommt was dazu. Ich war immer jemand, der gut zuhören konnte. Ich habe Menschen Zeit gegeben und heute weiß ich ja was, auch gerade so bei den Schmerzleuten, ne? Wenn die erzählen können, wenn die sich geborgen fühlen, dann geht auch bei denen die Spannung runter, dann wird's auch leichter, was die Schmerzbehandlung anbelangt und so. Das haben wir ja alles damals gar nicht gewusst, aber wenn es den Leuten insgesamt besser geht und wenn die dann auch merken, dass es alles was bringt, was sie da machen, ja, dann ist es schon toll, weil sie spüren, dass sie nämlich sich selbst helfen können.
Das geht immer wieder ums Spüren. Es geht um das eigene Wahrnehmen und nicht intellektuell irgendwas im Kopf haben, das funktioniert bei mir, das funktioniert nicht bei mir. Es ist einfach ein Segen, dass die Leute spüren können. Ich meine, bei der Schmerztherapie schneller als bei der Ernährung. Mm. Wenn sie die umstellen, und ich meine, die Ernährung ist ja ein Teil der Schmerztherapie auch, um so insgesamt halt den ganzen Muskeltonus runterzubringen. Aber das ist halt das Wichtigste. Und ich denke, das war auch der Erfolg damals, als du mit der Ernährungstherapie oder mit der Ernährungsmedizin angefangen hast. Da war die Schmerzgeschichte ja gerade am Entstehen und gerade noch in Kinderschuhen.
Ja.
Und dass sie trotzdem zu dir gekommen sind, du wunderst dich darüber. Ich wundere mich überhaupt nicht, weil Punkt Nummer eins, die Leute waren gewohnt, sie kommen irgendwo hin. Ganz wenig Zeit, können nicht erzählen, was es geht. Kurz Rezept und dann können sie nach Hause gehen und irgendein Medikament nehmen. Sie wissen nicht, warum. Sie wissen nicht, was es mit ihnen macht. Sie kriegen vielleicht dann mit, wenn sie auf dem Beipackzettel lesen, was da mit ihnen passiert, dass sie dann einen Schreck kriegen oder so. Dann kommen sie zu dir und du hörst erst mal zu. Und das ist ja auch super wichtig, weil wir haben ja schon immer wieder darüber gesprochen auch, es geht ja um die Ursache letztendlich. Mhm. Deswegen ist ja auch wichtig zuzuhören, weil es gibt ja Informationen aus der Vergangenheit, die zu dieser Ursache was beitragen, also zu dieser Ursachenfindung was beitragen können. Also es muss ja eine gute Mischung sein, es muss eine Therapie sein, die funktioniert und es muss klar sein, dass der Weg, den man da einschlägt, dass der einen Hintergrund hat, nach dem Motto, das und das ist schiefgelaufen, jetzt müssen wir das machen, damit das wieder sich einreguliert vom Körper.
Ich glaube, ich muss jetzt auch mal eine Patientengeschichte erzählen. Mhm. Aus meiner ernährungstherapeutischen
Einstiegszeit.
Genau. Also mittlerweile, ihr wisst es ja, ich bin schon ein richtiger Fastenanhänger. Und damals, das war ja ganz schwer, damals, als ich damit anfing, da war Fasten ja noch, also die Naturheilkundler haben gesagt ja, aber die normalen Mediziner, die haben eher gesagt, nein, gefährlich und überhaupt, das geht gar nicht. Und aber für mich war das immer unglaublich einleuchtend. Und was im Fastenprozess passiert, und da ich ja auch wusste, dass früher in der Evolution die Menschen ganz oft haben fasten müssen und dass sie anscheinend überlebt haben, weil es gibt den uns Spezies Mensch gibt es immer noch, war mir klar, dass Fasten auf jeden Fall was Gutes sein soll oder ist. Und dann habe ich das auch in der Praxis immer wieder angeboten. Und dann eines Tages habe ich einen Besuch gekriegt, eine junge Frau, 24, 25, 26, weiß es nicht mehr, die saß mir gegenüber. Es war so ein bisschen eine Fräuleinfrau, würde ich sagen, ja, so mit,
was ist
mit gelocktem Haar, mit einer Bluse, mit einem Jackett, mit einer Handtasche. Die hatte auch Handschuhe dabei. Ich glaube, einen karierten Rock hatte sie an, so Feinstrumpfhosen und so Pumps. Also schon sehr, sehr klassisch konservativ gekleidet für so eine junge Frau. Aber ein ganz, ganz sympathisches Menschenkind. Und es hat irgendwie nicht so ganz wirklich gepasst. Die kam zu mir und saß da und sagt, sie hat das Gefühl, sie muss jetzt mal irgendwie fasten, weil sie muss sich entgiften. Also das waren Worte, die damals auch noch nicht so bekannt gewesen sind wie heute. Heute Detox, entgiften, das ist ja irgendwie alles ganz normaler Sprachgebrauch bei einem etwas gesundheitsbewussten Menschen. Und dann habe ich sie gefragt, warum will sie das machen? Sagt sie weiß es nicht, aber sie hat das Gefühl, sie muss es tun. Ich habe damals in der Praxis Kolon-Hydrotherapie auch angeboten, das heißt diese Darmspülungen, und die wollte sie auch machen. Und dann haben wir gesprochen, wie in welchen Abständen sie zur Darmspülung kommt und wie so ein Fastenprozess aussieht. Und dass wir uns danach dann wieder treffen würden. Wenn sie Fragen hat, soll sie anrufen. Wenn es aber für sie alles so ohne Schwierigkeiten geht, dann braucht sie auch nicht mehr zwischendurch zu mir zu kommen. Sie hat ja keine Krankheit, es gab also gar keine Notwendigkeit. Und ja, dann hat diese Frau das alles gemacht. Und dann weiß ich noch, da war noch so eine Ferieneinheit dazwischen von 2 Wochen, sodass sie nach 6 Wochen wieder zu mir kam, weil wir haben gesagt, sie kommen dann, also ich habe gesagt, bitte kommen Sie noch einmal, da würden wir sprechen, wie das für Sie gewesen ist. Und dann kam sie rein und es war unglaublich. Diese Frau habe ich nicht wiedererkannt. Also Locken weg, beim Friseur gewesen, super süßen Haarschnitt gehabt, ein Holzfäller, Flanellhemd angehabt, Jeans, Turnschuhe, Rucksack. Die hat jetzt auch nicht so irgendwie, dass sie da so ganz viel abgenommen hat. Klar, sie hat so mehr Konturen gehabt im Gesicht, klar. Ich glaube, sie hat 3 Kilo oder so oder 4 Kilo abgenommen. Das sieht man dann schon bei so einem jungen Menschen. Und sie saß da und schmunzelt und habe gesagt, sagen Sie mal, um Gottes Willen, was ist denn mit, nicht um Gottes Willen, sondern ich habe gesagt, was ist denn mit Ihnen passiert? Sie sind ja irgendwie völlig verändert. Und dann sagt sie, ja, bei mir ist ganz viel passiert. Und nur Positives. Und habe gesagt, ja wunderbar, was ist denn passiert? Sagt sie, ich habe meinen Mann verlassen, sie war verheiratet. Ich bin aus der Kirche ausgetreten. Sie war in so einem ganz gläubigen, etwas strengen in der kirchlichen Gemeinde. Und ich habe meinen Job gekündigt. Und dann habe ich schon mal geschluckt, weil ich gedacht habe, meine Güte, hast du was übersehen? War sie vielleicht ein bisschen labil von der Psyche her, weil da sollte man schon hingucken. Aber ganz im Gegenteil, sie hat gesagt, also sie war total fröhlich und hat gesagt, es ist alles gut, machen sich keine Gedanken. Ich weiß schon, was ich als nächstes machen will. Das mit dem Mann, das hat mir nicht gut getan. Ich bin zwar gläubig, aber diese Art von Gemeinde, das war nicht meins. Es ist alles perfekt und es war genau das, was ich gemacht haben muss, was ich machen musste zu meiner Zeit. Und das war für mich wirklich, das war für mich das absolute Aha-Erlebnis, weil die Frau war ja nicht krank, sondern die hat nur das Gefühl gehabt, irgendwas für sich tun zu müssen und hat dann gesagt, sie will fasten, weil sie es von irgendjemandem gehört hat, der das bei mir gemacht hat und sie wollte das eben auch machen. Das war so spannend. Ja, aber die Geschichte ist noch nicht ganz zu Ende, denn diese Frau kam 6 Jahre, 7 Jahre später wieder zu mir, saß vor mir, super nett, super sympathisch, irgendwie ziemlich locker und hat dann gesagt, ja, ich glaube, ich muss mal wieder fasten. Und dann habe ich gesagt, aha, warum, sagt sie, ja, ich habe so viel in der letzten Zeit gemacht und habe auch ein bisschen zugenommen und ich würde gerne wieder in ein gesundes Leben einsteigen. Aber sie brauchen keine Angst zu haben diesmal, weil die hat sich selbstständig gemacht, es lief super gut, hatte einen neuen Mann, war verheiratet und hatte in der Zwischenzeit 2 Kinder gekriegt. Und dann hat sie das wirklich gemacht. Wir haben uns 3 Wochen später gesehen und sie hat gesagt, es ist alles gut. Ich bin noch verheiratet, ich habe meinen Job noch.
Nicht schon wieder so ein Wechsel.
Und meine Kinder sowieso. Hm. Also es ist schon, also wir haben so viel selbst in der Hand, so viel Kraft, uns selbst zu helfen. Wir müssen es nur spüren. In der Schmerztherapie geht es ganz schnell. Bei der Ernährung, hast du schon gesagt, dauert es ein bisschen länger. Aber ich finde es immer sehr, schon auch ergreifend, wenn ich sowas höre. Und ich habe ja viele von diesen Geschichten, von diesen Patientenerzählungen gehört. Wenn Leute sich echt drauf einlassen, solche Dinge umzusetzen, die für sie wichtig sind und wo ich sie habe auch erreichen können und sie das gemacht haben, was es da für Heilungserfolge gegeben hat, die ich habe beobachten können, das ist gigantisch. Und jetzt gibt es die ganze Wissenschaft dazu. Das finde ich so unglaublich schön.
Während du erzählt hast, ist mir eine Sache in den Kopf gekommen. Das ist zwar auch wieder nur einer von hunderten von Fällen, aber der hat damals auch schön Aufsehen erregt. Und zwar, das war in Österreich, glaube ich, in der Ausbildung. Da war ein Physiotherapeut und er hatte in beiden Knien eine Streckerhemmung. Eine Streckhemmung. Ich meine jetzt nicht diesen Brückensturz, den habe ich schon zu oft erzählt. Den lassen wir heute mal weg, den kennt er vielleicht schon.
Ich wollte gerade sagen, nicht wieder der.
Nee. Okay. Nee, der hatte eine Streckhemmung. Das heißt, er konnte seine Knie nicht ganz durchstrecken. Und er hatte gar nicht mal Schmerzen, der konnte sie einfach nicht ganz durchstrecken. Und das hatte er angegeben auf der To-Do-Liste sozusagen, was er in diesem Kurs erledigen will. Er will seine Knie wieder strecken können. Und wir haben ja in der Ausbildung, es geht los mit Kopf, Hals, Nacken, dann kommt der Rumpf, dann kommt Schulter, Arm und am vorletzten Tag kommt Becken, Bein. Und am vorletzten Tag, dann ist der Samstag, war der noch genauso wenig zum Strecken instande, wie die ganzen Tage zuvor. Also da hat dieser Input des Übens hat nicht gereicht. Und dann bin ich hergegangen und habe praktisch therapeutische Engpassdehnung, nennen wir das, therapeutische Engpassübung, wo praktisch der Therapeut oder der Arzt seine Körperkraft einsetzt, um die Dehnung beim Patienten stark genug einzustellen. Mhm. Das habe ich ziemlich intensiv gemacht, weil ich wollte ein Ergebnis haben. Und da haben wir bestimmt 20 Minuten gearbeitet. Und nach den 20 Minuten hat er beide Knie strecken können. Da hat er schon mal, aha, weil das war mir auch nicht ganz klar vorher. Aber wir haben es geschafft in dieser kurzen Zeit. Das war vorher schon bestimmt gefühlt 5, 6, 7 Jahre, hat er, glaube ich, erzählt, hätte er das. Und wir haben es geschafft. So. Und dann wollte ich schon weitergehen zum nächsten. Und da steht er da, guckt runter, bewegt seine Füße und sagt, das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Und ich denke, hä, warum? Und frage ihn, warum sagst du, das gibt's doch nicht, du machst doch gar nichts. Ja doch, guck doch mal, meine Füße. Und da hat er immer wieder seine Zehen angehoben und ein Stück vom Vorfuß angehoben. Und ich frage, ja, was ist das so Besonderes jetzt dran? Sagt er, das kann ich dir sagen. Ich habe vor ein paar Jahren eine schwere Bandscheiben-OP gehabt. Und nach der Bandscheiben-OP hatte ich eine Fußheberschwäche. Ich konnte weder die Zehen noch die Füße anheben. Das ging nicht mehr. Und ich habe das untersuchen lassen bei dem, der es operiert hat. Und er hat gesagt, vielleicht wäre ein Nerv verletzt worden. Und da dachte ich schon, komisch, Nerv verletzt bei einer OP. Und bei beiden Füßen ist das dann. Da muss er ja bei beiden Seiten einen Nerv verletzt haben und so. Also das war mir komisch. Das habe ich nicht ganz nachvollzogen, wie die Argumentation ist, ja. Und ja, dann sagt er, und hat er sich mit abgefunden, er hat halt diese Streckerhemmung. Und jetzt geht es wieder. Und er konnte es gar nicht fassen. Und da wurde mir immer wieder klar, wie sehr Nerven beeinflusst werden durch die Komprimierung, durch die Faszien und durch die Muskeln, wenn die zu fest angespannt sind. Und das muss bei diesen, ich habe richtig an ihm gearbeitet, ja, ne? Also so vorne, hinten, jetzt. Das Bein richtig durchgedehnt, damit er wieder in die Streckung reinkam. Und dabei ist es offensichtlich frei geworden. Und das war für mich auch wieder, das ist jetzt nichts, was irgendwie rührt oder so, aber das ist immer wieder, weil du gerade von Learnings gesagt hast. Mhm. Ja. Ich habe eigentlich, kann ich sagen, ich lerne bei jedem Patienten. Ich lerne bei jedem Patienten.
Definitiv.
Und
definitiv.
Die tollsten, ja, Patienten. Und deswegen bin ich immer froh, wenn Leute kommen, die sagen, Herr Liebscher Brach, ich meine, ich therapiere ja nicht mehr, nur in Ausnahmefällen. Und ich war aber immer froh, als ich noch so regelmäßig therapiert habe. Und bin es jetzt auch noch, wenn die sagen, Herr Liebscher Brach, ich habe alles probiert. Und dann frage ich immer nur, haben Sie unsere Sachen probiert? Nee, die noch nicht. Dann sage ich, sehen Sie? Und das probieren wir jetzt. Und vorher können Sie nicht sagen, Sie haben alles probiert. Und oft klappt es dann, ja.
Mir ist was aufgefallen, als du das erzählt hast. Ich glaube, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Weil wir bieten ja ganz viel an. Wir bieten ja die ganz normalen YouTube-Videos an mit den Engpassübungen. Wir bieten die App an mit den Engpassübungen. Aber du hast eben was gesagt. Ich glaube, wie gesagt, haben wir da schon mal drüber gesprochen. Du hast nämlich gesagt, dass du die therapeutischen Engpassübungen angewendet hast. Mhm. Und das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. Und das finde ich extrem wichtig. Das sollte man unbedingt nochmal sagen, weil manchmal ist es auch wichtig, dass man ein bisschen mehr macht als das, was man,
also man selber herkriegt.
Als man selbst hinbekommt. Ja. Weil du, also ich weiß das ja auch, wenn ich wieder was mit meinem Knie irgendwie habe, weil ich ein bisschen geschludert habe oder so. Und das ist ein Unterschied, ob ich das alleine mache oder ob du bist. Und das, deswegen finde ich das schon ganz wichtig, wenn man das nicht alleine hinkriegt, dass man dann nicht sagt, oh, geht überhaupt nicht, ich schaffe das nicht und aufgibt. Das ist doch genau dann der Punkt, an dem man einen Therapeuten oder eine Therapeutin von uns aufsuchen
sollte. Aber da müssen wir kurz was erklären.
Ja, das solltest du jetzt auch erklären, weil es nämlich ganz
weil die normale Ausbildung ist ja die Ausbildung in der Schmerztherapie, da liebt schon Pracht. Und wer möchte und mehr sich noch auf Bewegung spezialisieren möchte, der kann die Bewegungstherapie in der liebt schon Pracht machen. Das ist praktisch die Fortsetzung, die all die Techniken in der ersten Ausbildung nochmal intensiviert und verfeinert, erweitert, mehr Möglichkeiten nochmal zeigt. Und diese zweite Ausbildungsstufe, die muss zwar niemand durchlaufen und er kann trotzdem den meisten Patienten super gut helfen, aber in speziellen Fällen, gerade auch bei dem, da war mir klar, weil der hatte mir auch gesagt, er dehnt sich immer und so. Und immer wenn das Leute sagen, und ich habe das Gefühl, da müsste sich mehr tun, aber alleine kriegen sie vielleicht, weil sie Angst haben, genug reinzugehen oder weil sie die Position vom Winkel her nicht richtig einnehmen, nicht die Selbstkontrolle so haben oder so. Und dann können wir halt als Therapeuten hingehen und mit unserer Kraft, mit unserer Körperkraft, mit dem Gewicht meistens, dass es nicht zu viel Muskelkraft kostet, den Patienten in Positionen reinbringen, die er selber sich nicht trauen würde oder gar nicht erreicht. Und da dann auch nochmal andere Ergebnisse erzielen. Das ist das, was Petra meint, nur für euch zum Verstehen.
Ja, Finde ich ganz wichtig, dass das, also wie gesagt, wenn das nicht geht, nicht die Hoffnung dann schon wieder aufgeben.
Es gibt noch Stufe 2.
Es gibt noch die Stufe 2, ja.
Die man aber meistens nicht braucht, muss man einfach dazu sagen.
Ja, aber manchmal ist es schon gut.
Ja.
Ja, von daher finde ich es schön, dass wir mal darüber gesprochen haben.
Eine Sache würde ich gerne noch ein bisschen mehr angehen, weil da ist jetzt auch die Möglichkeit zu. Und zwar bei Zuständen, wo genau klar ist, dass auch die Psyche irgendwie inkludiert ist in das ganze Geschehen. Und ich muss gerade mal überlegen, ob ich da, ja gut, dieser Brückensturz, das war so ein Fall, der haben wir schon zu oft erzählt, der wäre jetzt langweilig. Aber ich habe einen anderen Fall gehabt, das war eine Frau, die hatte BWS-Problematik ohne Ende und auch Atemnot, das Gefühl, sie kann nicht durchatmen. Und die hatte auch psychische Traumen hinter sich, hat sie auch drüber erzählt. Und dann haben wir erstmal die normale Ausbildung durchlaufen. Und am letzten Tag ging es ja nicht wesentlich besser mit dieser Atemenge, mit dieser Schutzposition, die Arme so ganz eng und die Schultern nach vorne gerollt und hochgezogen, so ein bisschen ängstlich auch, ja, was da alles drin hing, weil diese psychischen Zustände gehen ja in die Muskulatur über und formen dann eben auch ein bestimmtes Körperbild. Und dann habe ich die behandelt und habe sie auch richtig aufgedehnt. Und die wichtigste Dehnung war, die Brust zu öffnen, ja, was wir normalerweise in der Ecke machen. Da machen das Leute für sich, aber als therapeutische Engpassübung kann man das eben auch, indem die Patientin auf dem Bauch liegt und man dann die Arme unterfasst an den Handgelenken und dann eben ganz dosiert, so wie es gerade so aushält, hochzieht. So, und das haben wir gemacht. Und dann hat sie totale Weinanfälle bekommen und hat bestimmt eine halbe Stunde total geweint. Wir haben dann eine Dozentin genommen, abgestellt, haben gesagt, hier geht in einen anderen Raum, dass ihr ein bisschen für euch seid. Und dann kamen die, ja, nach einer ganzen Weile kamen die beiden zurück. Der Gesichtsausdruck dieser Frau, völlig anders, hast du mit vorher nicht vergleichen können. Die Körperausstrahlung, die körperliche Ausstrahlung, die Haltung, eine völlig andere. Und sie sagte, ich fühle mich so befreit und ich habe richtig gemerkt, ich habe das alles nochmal durchlebt, was ich da erlebt hatte, diese Negativgeschichten. Und das ist jetzt durch das Dehnen und durch das Drücken, ist das alles rausgegangen und ich fühle mich sowas von befreit.
Naja, das ist, finde ich auch, also ich finde es immer super spannend, weil es gibt ja diesen reichen Muskelpanzer.
Wilhelm Reich, ja.
Der gesagt hat, dass sich eigentlich alles, was wir erleben, schon in unseren Muskeln auch abspeichern, natürlich sowohl das Positive als auch das Negative. Und dann ist es klar, wenn wir an solche Engpässe gehen und die dann lösen, dass da durchaus natürlich auch Trauma sich wieder auflösen können, beziehungsweise dass die hochkommen, dass man hochkommen, die wahrnehmen kann, durchleben kann,
ja.
Und dass die dann einfach manchmal auch damit bearbeitet sind, aber manchmal einfach auch dadurch, dass sie da sind, nochmal Unterstützung brauchen.
Mit Gesprächstherapie.
Um weiterzukommen, das ist ganz klar. Aber das ist einfach spannend, weil es gehört einfach alles zusammen. Also Geist und Körper oder Psyche und Körper. Meine Güte, wer davon noch ausgeht, dass das zwei getrennte Paar Schuhe sind, der ist leider fehlinformiert, weil das ist so nicht.
Ich habe gerade, was das angeht, kommt bei mir eine Erinnerung hoch. Und zwar war das ganz früh. Das war auch eine Bekannte von uns. Den Namen lasse ich jetzt weg natürlich. Die kennst du auch. Die eine schwierige Ehe hatte mit einem Mann, der nicht einfach war. Die Kinder haben zusammen Sport gemacht. Da haben wir die kennengelernt. Und die hat irgendwann, als sie mitbekommen hat, was wir machen, was wir für eine Therapie machen, kam die zu mir. Offiziell wegen Rückenschmerzen, die hatte Rückenprobleme. Und das werde ich nie vergessen, ich habe die behandelt mit der Osteopressur. Und ich denke mir nichts Böses und behandle und drücke und merke auch, die Punkte waren empfindlich. Was ein Zeichen ist, dass da halt Rezeptoren aktiviert sind, geschaltet sind. Und plötzlich, ich habe noch so gedacht, was passiert denn jetzt? Aber bevor ich das zu Ende gedacht hatte, bäumt die sich auf, ja, also zieht sich hoch. Die lag auf dem Rücken, weil ich habe wegen Rückenschmerzen vorne erstmal behandelt, weil wir wissen, da ist ja die meistens die Ursache. Mhm. Und dann lässt die einen Schrei los. Ich habe das dann später als Urschrei identifizieren können. Ich hatte wirklich Bedenken, dass die Nachbarn in dem Haus oder auf der Straße unten, ja, dass die Polizei holen. Die hat so einen Schrei losgelassen. Das muss so ein Urschrei gewesen sein. Da kam offensichtlich alles, was da in Jahren aufgestaut sich hatte, das kam mit diesem Schrei raus. Also,
ja, die Geschichte ist schon mal erzählt.
Das, weil wir gerade bei den ganzen Traumata waren, die sich da in den Körper reinsetzen. Ich sage immer, von dem Bild her ist es so, dass das Wachbewusstsein möchte ja überlebensfähig bleiben. Wenn jetzt irgendwelche schlimmen Dinge passieren, die man nicht verarbeiten kann, dann denke ich, als einfaches Bild, dass die Psyche das, was sie nicht ertragen kann, einfach auslagert in so einen Externspeicher. Und das sind die Muskeln in Form von Anspannung. Und dort wird es praktisch ja, ausgelagert, bis irgendwann das Ganze so verarbeitet werden kann, dass man es abbauen kann. Und deswegen sage ich auch immer, normalerweise haben Menschen, bin ich überzeugt von, einen eingebauten Psychotherapeuten. Und was ist der eingebaute Psychotherapeut? Das ist die Bewegung. Weil, jetzt stellt euch vor, da ist ein Trauma, was so schwer zu handeln ist, dass es ausgelagert wird. Die Psyche will es loswerden, ja, weil alltagstauglich bleiben, funktionieren mit Kindern, mit sonst was, ja, Job, was weiß ich. So, jetzt geht diese Energie in Form von Anspannung in bestimmte Muskulatur rein und ist da. Und die bleibt auch da. Also wenn an dem Trauma nicht gearbeitet wird, entweder gesprächstherapeutisch oder halt körperlich, ja, dann bleibt es da. Aber wie ist die Natur gedacht? Ich bin überzeugt davon, die Natur ist so gedacht, dass genau diese Reinigung der Psyche durch das Auslagern dieser Energien in Form von Anspannung in den Muskeln, dass das so dorthin geschoben wird, damit dann, wenn der Körper sich bewegen will, also angenommen, das ist in der Brustmuskulatur drin und ich bin jetzt in meinem Alltag und will mit dem Arm nach hinten und die Anspannung hält den Arm vorne. Ich brauche aber die Bewegung nach hinten, weil ich die zum Überleben brauche, weil ich vielleicht einen Apfel pflücken will, wenn ich rückwärts im Baum hänge oder sonst was. Ja? So, und dann wird der Körper genau durch dieses Dehnen, was unbewusst ist eigentlich, will er nur eine Bewegung machen, die ich für meinen Alltag brauche, dafür sorgen, dass ein Stück der Spannung rauskommt. Und ich glaube sogar, dass der Körper dann genau so viel Bewegung zulässt, wie die Psyche, die das dann nochmal, was wieder hochkommt, durchleben muss, gut ertragen kann. Vielleicht auch so, dass es gar nicht groß auffällt. Und im Laufe der Zeit, wenn ich immer weiter mich da rein bewege, ist das Trauma abgebaut durch körperliche Bewegung. Aber dieser eingebaute Psychotherapeut, der funktioniert halt heute nicht mehr. Heute ist es so, es tut mir so in der Seele weh, wenn ich das sage, wenn ich es immer realisiere. Ich glaube, dass viele, viele Menschen mit diesem ganzen Psychomüll in den Muskeln sterben. Weil die sich ihr ganzes Leben lang nicht mehr dorthin bewegen, wo das gelöst werden würde oder auch nicht behandelt werden durch unsere Therapie beispielsweise oder durch andere Vorgehensweisen, die vielleicht ähnliche Wirkungen entfalten würden. Und dann nehmen die das mit. Und es wird im Leben nicht mehr abgearbeitet. Und das ist halt eine Riesenchance und das ist ja auch der Grund, warum bei uns inzwischen viele Psychotherapeuten auch ganz genau aus diesem Grund an der Ausbildung teilnehmen, weil wenn die auf der Körperebene arbeiten, dann wissen die das und inzwischen hat sich rumgesprochen, dass mit der Therapie, mit dieser Osteopressur ganz gezielt so ein Trauma praktisch hochgeholt werden kann, abgearbeitet werden kann, dann, wenn man dazu in der Lage ist, das gesprächstherapeutisch auch weiter betreuen kann, bis es dann weg ist. Aber eigentlich, wenn es hochkommt, nochmal durchlebt wird, ist es für mich eigentlich aufgelöst. Bestimmt nicht schlecht, immer drüber zu sprechen mit jemandem, der das so eine entsprechende Ausbildung hat. Ja. Aber da kann also auch dort auf psychischer Ebene kann der Körper ganz viel tun. Also mach unsere Übungen, mach Yoga, mach irgendeine andere Dehnung, mach irgendetwas, was die Muskeln auseinanderzieht und hör nicht auf, wenn es weh tut, weil das ist wieder so ein Ding. Weil es ist ja immer die Dehnungsregel, die so unterwegs ist, wenn es anfängt weh zu tun, dann hör auf. Und das halte ich für einen großen, großen, großen Fehler. Das ist zwar nichts Negatives, was da passiert, wenn man das macht, aber das Positive kann sich gar nicht entfalten. Und deswegen immer dran denken, Dehnung darf nicht aufhören, wenn es anfängt weh zu tun. Wenn es anfängt weh zu tun, weiß ich, ich bin auf dem richtigen Weg. Und dann müsst ihr weiter in die Dehnung reingehen, dass es gerade noch positiv wehtut. Und dann gibt es irgendwann einen Punkt, da schaltet das positive Wehtun um in so ein negatives Wehtun. Dann muss ich eine Faust machen, um es auszuhalten. Ich muss mich vom Kopf her anstrengen,
um es auszuhalten. Anhalten.
Luft anhalten, irgendwie sowas.
Typisch.
Genau, gut, dass du das sagst, Petra.
Ja.
Weil Luft anhalten, wenn man beim Dehnen tief ein- und ausatmet, kommt man in diesen negativen Bereich gar nicht rein, weil man würde sofort merken, das tiefe Ein- und Ausatmen geht nicht mehr.
Mhm.
Ja? Aber das finde ich nochmal einen ganz, ganz wichtigen Zusammenhang. Und das ist natürlich auch der Zusammenhang zwischen psychischen Traumen und Schmerzen. Aber frag mal jemanden, der diesen Zusammenhang nicht kennt, warum eine Psyche Schmerzen macht. Da wird ganz viel geredet, aber eine richtige Erklärung habe ich noch nie gehört von jemandem. Ja? Aber wenn man weiß, dass so ein Trauma Muskelspannung erhöht und die Muskelspannungserhöhung natürlich auch Schmerzen verstärkt, dann ist das für mich die Erklärung, warum die Psyche Schmerzen macht. Indirekt über die Muskulatur.
Ihr Lieben, wir haben euch jetzt ein paar Patientengeschichten erzählt. Wir haben auch unsere Sichtweisen von Zusammenhängen nochmal geschildert in diesem Zusammenhang, was ich super gut fand, auch mit diesem eingebauten Psychotherapeuten. Ich denke, wenn ihr gut zugehört habt, dann habt ihr auch gehört, dass es auf jeden Fall Hoffnung gibt, wenn ihr Schmerzen habt und bisher gedacht habt, oh, da hilft gar nichts mehr, weil das stimmt so nicht. Und ich würde gerne noch mal zum Schluss sagen, dass ich mich immer total freue. Und da könnt ihr auch mal gucken, wenn unter den Videos einfach steht, wie es euch ergangen ist und was ihr erlebt habt mit diesen Übungen oder bei mir auf meinem Kanal mit den Ernährungsvideos, die ich da mache, was da alles bei euch passiert ist. Und vielleicht schaut ihr auch mal einfach so rein, ganz frisch und frei, was andere Leute auch sagen, weil das sind dann nicht wir, sondern sagen andere. Das hört sich vielleicht noch mal ein bisschen anders an, aber ich freue mich immer darüber und ich bin auch sehr dankbar, weil tatsächlich gibt es dann auch immer wieder ganz viel Kraft und Power weiterzumachen, weil wir machen hier schon ganz schön viele tolle Sachen für jeden und damit auch für uns. Und danke an euch, dass ihr da dabei seid.
Ja. Aber ich mache nochmal einen Satz weiter, weil ich komme gerade darauf, wir müssen eine Sache in dem Zusammenhang nochmal ein bisschen mehr in den Fokus rücken. Wir hatten gerade über die Psyche gesprochen und dass es versuchen sollen. Da bin ich voll bei dir, Petra, sage ich ja auch immer probieren geht über studieren. Und bitte nicht vergessen, auch probieren, wenn euch jemand sagt, das tut weh, weil da ist ein Bandscheibenvorfall, weil da ist ein Gleitwirbel, weil da ist eine Arthrose, weil da ist eine Entzündung, weil da ist dieses und dieses in der Struktur. Und bitte nehmt nochmal mit als Abschlussinfo, lasst euch nicht die Hoffnung nehmen dadurch, dass jemand sagt, da ist was Strukturelles, das muss man entweder operieren oder man wird dir nicht helfen können. Unserer Auffassung nach ist es in den meisten Fällen ein Missverständnis und es ist ganz, ganz einfach zu klären, ob es ein Missverständnis ist oder nicht, indem ihr einfach probiert. Also einfach, obwohl da eine Struktur kaputt ist, Arthrose drin ist, eine Entzündung drin ist, trotzdem die Übungen probieren, so wie ich es eben gesagt habe. Und ihr werdet merken, dass in den meisten Fällen der Zustand der Struktur, und das fällt erstmal schwer zu glauben für diejenigen, die es zum ersten Mal hören, ist mir völlig klar, ja. Aber versucht es einfach trotzdem und werdet merken, in den meisten Fällen könnt ihr euch trotzdem helfen, obwohl was kaputt ist, weil der Schmerz von diesem Kaputten in den meisten Fällen nicht kommt, sondern von der zu hohen Spannung.
Ja, das war ein gutes Abschlusswort. Ja, gerne natürlich eure Erfahrungen unter das Video drunter schreiben, weil das ist ja, das lädt ja jetzt ein, dieses Thema. Deswegen vielen Dank schon mal vorab dafür und ihr könnt natürlich gerne auch eine Bewertung bei Apple und bei Spotify dalassen.
Wir bitten darum und freuen uns, wenn wir uns bald wiedersehen.
Tschüss.